Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren am Podium, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben jetzt sehr viel gehört, sehr viel Globales über Sicherheit gehört, sehr viele Reflexionen auch auf Österreich bezogen, aber ich würde gerne zu Beginn auch den Begriff Sicherheit in den Raum stellen. Wir haben Sicherheit eigentlich im engeren Sinn beurteilt. Wir haben Sicherheit beurteilt im polizeilichen, möglicherweise im militärischen Sinn. Wir haben Sicherheit aber nicht umfassend beurteilt. Für mich ist eine Beurteilung des Themas und des Begriffes Sicherheit natürlich weitreichender. Und da gibt es schon ein, zwei Ansatzpunkte, die hier hineingespielt haben in Stellungnahmen. Wenn man Sicherheit auch als soziale Sicherheit beurteilt, auch soziale Sicherheit bedingt in der Wechselwirkung in Wirklichkeit auch Sicherheit im engeren Sinn, wie wir sie hier gehört haben. Und man gleichzeitig auch die Bemerkung vielleicht aufgreift, die Europäische Union speziell nach der Osterweiterung, nach dem Fall der Berliner Mauer etc. befindet sich im Urlaubsmodus, dann glaube ich, da sind da schon einige Fehler passiert, insbesondere auch, und jetzt auch eine kurze Replik vielleicht auf die positiven Aussichten des Herrn Botschafters. Wir haben ja entsprechende Wirtschaftsdaten, wir haben entsprechende Arbeitsmarktdaten. Ich glaube, man darf nicht dahingehend verfallen, dass wir im Durchschnitt möglicherweise in einigen wenigen europäischen Ländern tolle Arbeitsmarktdaten haben, tolle Wirtschaftsdaten haben. Ich glaube schon, dass die Herausforderung immer jene ist, wenn man das auf die Europäische Union fokussiert und auf die Europäische Union zurückführt, dass wir uns ganz genau anschauen müssen, uns ganz genau hinsehen müssen, wie entwickeln sich jene Länder, die am Ende der Skala innerhalb der Europäischen Union liegen. Und da glaube ich schon, dass es ein Denkfehler war, dass wir relativ rasch Erweiterungsprozesse starten, dass wir relativ rasch Förderperioden implizieren, die zwar richtigerweise Infrastruktur, Basisinfrastruktur in diesen Ländern ermöglichen, die aber nur einen sehr geringen Blick darauf geworfen haben, geht auch die soziale Entwicklung, geht auch das soziale Gefüge in diesen Ländern Hand in Hand mit diesen Investitionen oder bleiben diese Länder hier auf der Strecke? Das ist ja genau diese Diskussion, wo wir jetzt wieder hineinkommen, wie gesagt wurde, mit der Diskussion über die Entsenderichtlinie, wo jetzt genau das passiert, was man höchstwahrscheinlich schon sehr früh durch eine bessere Investitionspolitik, die verknüpft wird, natürlich auch mit sozialen Anforderungen, die mit arbeitsmarktpolitischen Anforderungen, die mit regionaler Wertschöpfung höchstwahrscheinlich verknüpft hätte werden müssen, um nicht jetzt wieder in eine Situation zu kommen, global gesehen, dass wir Dinge diskutieren, was vor 20 oder vor 40 Jahren passiert ist bei der Grenzsicherung, was jetzt vor 10, vor 15 Jahren gewesen ist, in Bezug auf die Mobilität des Arbeitsmarktes. Wenn man das umlegt auf das Thema Sicherheit, ist es natürlich auch beim Thema Sicherheit nicht anders. Man war, um den Begriff zu verwenden, man war schon Jahre, Jahrzehnte irgendwo in einen Urlaubsmodus, wenn ich das so wiederholen darf. Man hat sich sicher gefühlt, man hat die Sicherheitslage komplett unterschiedlich und vielleicht nicht aussichtsreich genug beurteilt. Man hat möglicherweise auch nicht vorgedacht in gewissen Situationen. Und das haben wir ganz eindrucksvoll, wenn man einen kurzen Rückblick erlaubt ist, im Jahr 2015 gesehen. Wir waren auf diese Situation nicht nur in Österreich in diesem Umfang, wir waren europäisch mit dieser Situation nicht in der Lage, mit dieser Situation umzugehen, obwohl wir gesehen haben, dass sich etwas entwickelt, obwohl auch im Nachhinein jetzt beurteilt wir gesehen haben, speziell zu Ungarn, dass in Ungarn von Jänner bis Juli bis August 170.000, 180.000 Menschen von Serbien nach Ungarn gekommen sind und wir waren europäisch nicht in der Lage, auf diese Herausforderungen auch praktische Antworten zu geben. Es gibt auch jetzt ist die Situation nicht viel anders. Wir diskutieren sehr viel, wir stellen Forderungen nach Europa, wir versuchen diese Forderungen nach Europa in dieser Migrationsfrage natürlich auch mit Inhalten zu hinterlegen. Aber das, was dann real und tatsächlich passiert, entspricht bei weitem nicht dem, was wir uns alle erwarten würden, was sich die Bevölkerung in diesem Zusammenhang höchstwahrscheinlich auch erwarten wird. Wenn man jetzt diese Thematik reduziert und auf das österreichische Bundesheer reduziert und den Ausblick, der hier gegeben wurde in dieser Diskussionsrunde oder in dieser Runde der Stellungnahmen, dann ist es schon richtig, dass sich das österreichische Bundesheer in diesen drei Facetten, in diesen drei Bereichen gehörig weiterentwickeln muss, in dem Bereich Cyberthematik, in dem Bereich Terrorismus, aber auch in der Migrationsfrage. Wenn ich jetzt das österreichische Bundesheer sage, dann sage ich, wir müssen danach trachten, dass die Institutionen jene Aufgabenfelder, das, was von ihnen erwartet wird, leisten können. Das ist einmal die erste Aufgabenstellung. Die zweite Aufgabenstellung ist, und die muss natürlich parallel dazu passieren, dass man sich im nationalen Kreis, im Kreise Österreichs, mit jenen Institutionen, die dafür verantwortlich sind, natürlich auch vernetzt, dass wir die Aufgabenerfüllungen aufeinander abstimmen. Hauptansprechpartner ist natürlich hier das Innenministerium. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier mit dem Innenministerium gemeinsam einen Weg gehen, dass wir die Fähigkeiten aufeinander abstellen, dass wir definieren, wer kann welche Fähigkeiten in Zukunft einbringen. Aber wir müssen auch selbst unsere Hausaufgaben machen. Speziell der Cyberbereich ist eine Riesenherausforderung und wir dürfen auch nicht, wie in der Vergangenheit, immer nur im Sicherheitsbereich nachlaufen. Wir müssen selbst Perspektiven uns eröffnen, wir müssen selbst darüber nachdenken, was könnten die nächsten Schritte werden und müssen bereits in den nächsten Schritten denken. Wenn wir heute Cybersicherheit in Verbindung möglicherweise mit kritischer Infrastruktur bringen, dann wird es nicht nur die Frage sein, wie schützen wir cybertechnisch unser Haus, wie schützen wir die Ressorts, die Ministerien, sondern auch die Industrie, auch die betreiberkritische Infrastruktur sind hier ein wesentlicher Player. Und da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie können wir dieses Spannungsfeld zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung auflösen. Ist es möglicherweise ein gangbarer Weg, wie in anderen Staaten, hier über eine gemeinsame Kooperation, vielleicht sogar über ein gemeinsames Institut, ein gemeinsames Unternehmen, hier alle Möglichkeiten einzubringen, alle finanziellen Mittel einzubringen, um dann über die Entwicklungen und die Ergebnisse auch gemeinsam partizipieren zu können. Ist das der richtige Weg? Sollen wir den gehen, um proaktiv hier in dieser Frage in die Zukunft zu schauen? Detto und gleich auch beim Terrorismusthema. Das Terrorismusthema holt uns ein. Wir sehen auch hier, wir reagieren auf diese Frage. Wir müssen aber auch hier in verschiedenen Ebenen denken. Wir müssen in Ebenen denken, was die Dienste betrifft, die Zusammenarbeit nicht nur in Österreich, die Zusammenarbeit international, europäisch. Wir müssen aber auch praktisch diese Frage uns überlegen. Was bedeutet das? Wenn wir heute, und das haben ja die letzten Anschläge, speziell Nizza und Berlin, gezeigt, das ist jetzt ein Modus operandi, den wir im Kopf haben. Aber ich sage Ihnen heute schon, das wird nicht der Modus operandi des nächsten oder des übernächsten Jahres sein. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Was könnte die Herausforderung sein? Wie wollen wir dem begegnen? Sind wir in unserer Aufstellung des Verteidigungsressorts, in unserer inneren Organisation generell oder auch im Innenministerium so weit, dass wir möglicherweise auch der Drohnensituation begegnen können? Sind wir heute so gut aufgestellt, dass wir, wenn eine Drohnenbedrohung, und das ist ja relativ einfach, hier im verbauten, im städtischen Gebiet, virulent wird, können wir hier dem begegnen? Diese Fragen müssen wir uns stellen. Und da ist es gut und richtig, dass wir in diesen Fragen, glaube ich, es wurde auch schon angesprochen vom Leiter des Abwehramtes, dass wir nicht alle immer nur eigenständig für die Organisation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch für den Staat eigenständig diese Fragen beurteilen. Diese Fragen müssen wir gemeinsam beurteilen und wir müssen uns Partner suchen, die in den verschiedensten Facetten Erfahrungen haben und daher auch bin ich wirklich froh, dass es gelungen ist, diese beginnende Kooperation mit Israel in diesen Fragen einzuleiten, weil ich glaube, wichtig ist, dass es einen Wissenstransfer gibt von Gleichgesinnten, von jenen, die die gleichen Interessen auf diesem Gebiet hat, um das Optimum auch zu erreichen. Ein ganz ein zentraler Punkt, und es ist ja an und für sich schon bei jeder Stellungnahme hier gesagt worden, ist natürlich die Migrationsfrage. Die Migrationsfrage, die, wie gesagt wurde, möglicherweise uns die nächsten 20, 30 Jahre begleiten wird. Und auch diese Frage hat in der Vergangenheit zurückblickend offengelegt, wo eigentlich das Handlungspotenzial der Europäischen Union ist. Und man darf ja nicht vergessen, die Europäische Union in dieser Frage ist ja nicht irgendwo ein abstraktes Konstrukt, das in Brüssel existiert, sondern die Europäische Union in diesem Zusammenhang, in jedem Zusammenhang, sind natürlich schon die Staaten. Das sind wir alle. Und wir haben derzeit immer noch, und das muss man auch kritisch sagen, immer noch alle Staaten die Denkweise, dass wir nationale Maßnahmen forcieren, dass wir nationale Maßnahmen machen und dass zu wenig Druck darauf gelegt wird, was könnten wir europäisch und was müssen wir europäisch gemeinsam in dieser Frage legen. Die Hintergründe sind höchstwahrscheinlich unterschiedlicher Natur. Einerseits sicherlich die Frage der Betroffenheit. Die Frage der Betroffenheit steht immer im direkten Zusammenhang damit, wie intensiv engagiert man sich in dieser Frage. Das ist leider Gottes auch immer noch der Modus operandi und die Verhaltensweisen in diesem Zusammenwirken des Staatengefüges. Und daher bin ich zum Ergebnis und zur Einsicht gekommen, dass es nicht so schnell gehen wird, wie wir uns das erwarten, dass wir tatsächlich auch bei diesem Themenfeld Migration in den verschiedensten Bereichen auch in Lösungsszenarien kommen. Und ich sage es immer wieder, wenn man dieses Thema aufgreift und wenn man dieses Thema beurteilt, dann kann man ja nicht immer nur fordern an die Europäische Union. Da muss man einerseits, ich hoffe, auch das Richtige fordern oder zumindest gangbare Lösungen fordern und auf der anderen Seite auch das, was man regional mit den Staaten, mit den Nachbarstaaten machen kann, auch tun. Die Forderungen, das, was die Lösungswege sind, die Szenarien sind, die liegen auf der Hand. Das haben wir schon oft wiederholt. Ich wiederhole es auch hier. Das ist ein Außengrenzschutz. Es muss doch möglich sein, wenn wir heute in diesem europäischen Kontext in den verschiedensten Missionen tätig sind, sei es am Balkan, sei es im Libanon, in Afghanistan, in Mali, dass wir auch in diesem europäischen Kontext gemeinsam militärisch, polizeilich, zivil eine Außengrenzsicherung organisieren können. Das ist ja nicht vorstellbar, dass das in diesem Zusammenhang und aufgrund dieser Herausforderung nicht möglich ist. Es muss doch möglich sein, dass wir unsere Entscheidungen umsetzen können. Es muss doch möglich sein, dass wenn heute in Deutschland, egal wo, Gerichte entscheiden, dass Rückführungen umzusetzen sind und durchzuführen sind, nach einer Beurteilung der Fluchtgründe, nach einer Beurteilung der Situation vor Ort, so muss es doch möglich sein, dass diese Entscheidungen auch realisiert werden, dass möglicherweise eine Systematik dahinter etwas kostet, das sehe ich ein, aufgrund der Dynamik und aufgrund der Situation vor Ort. Aber es ist nicht zu tolerieren und es ist nicht hinzunehmen, dass wir hier diskutieren, dass wir hier möglicherweise, wie dieses Extrembeispiel Marokko zeigt, 15 Jahre verhandeln, dass die Europäische Union 15 Jahre Rückführungsabkommen verhandelt, das ist nicht hinnehmbar. Die Menschen erwarten sich nicht von der Europäischen Union, von den Politikern in der Europäischen Union etwas anderes. Und dann muss es auch natürlich in weiterer Folge, wenn diese Punkte und diese Fragen beantwortet sind, wenn Lösungen aufgezeigt werden, auch möglich sein, die Verteilungsfrage zu diskutieren. Und es muss auch die Frage diskutiert werden dürfen, wie können wir ein gemeinsames System in Europa, ein gemeinsames Rechtssystem in Europa in dieser Frage implementieren. Denn jetzt zu glauben, nach 2015, was alles offensichtlich war, der Flüchtlingsstrom in dieser Dimension aufgetreten ist, dass es jetzt wieder ruhiger ist, dass das Dublin-System möglicherweise wieder in die Gänge kommen kann und funktionieren kann, das ist falsch und das ist eine falsche Überlegung. Das Dublin-System, glaube ich, war von Anfang an ein Denkfehler. Wir haben das Dublin-System in den letzten 10, 15 Jahren vor dieser sprunghaften Erhöhung der Flüchtlingszahlen toleriert. Wir hatten ein Dublin-System, wo wir selbst in Österreich nur 30-35% Quote hatten, wo wir glaubten, ein anderer Staat ist zuständig. Und wir hatten, weil wir niedrige Flüchtlingszahlen hatten, dieses System und haben dieses System akzeptiert. Aber es ist ja ein Denkfehler, wie kann man in diesem Kontext das meinen, dass heute, wenn man das Dublin-System ernst meint, wenn man das Dublin-System inhaltlich beleuchtet, wenn es sagt, formalrechtlich die Zuständigkeit regelnd, dass immer alle Außengrenzstaaten die Verfahren führen müssen, das ist doch nicht tolerierbar. Das wäre auch Österreich würde das nicht tolerieren, wenn wir ein reiner Außengrenzstaat wären oder auch Deutschland oder wer auch immer ein reiner Außengrenzstaat wäre. Sie würden es nicht hinnehmen, würden es im europäischen Kontext nicht akzeptieren, dass hier nur Sie oder einer der wenigen sind, die die Verfahren in dieser Dimension führen müssen. Daher muss man auch hier dieses System neu denken. Und jetzt brauche ich das niemandem erzählen. Jeder von Ihnen weiß ganz genau, in welchen Themenfeldern man sich bewegt und wo wir da auf europäischer Ebene stehen. Wenn wir heute unseren Vorschlag, dass wir auch Verfahrenszentren außerhalb von Europa implementieren möchten. Verfahrenszentren außerhalb von Europa, wo nach europäischen Standards die Entscheidungen getroffen werden, wo nach europäischen Standards in weiterer Folge, wenn sie positiv sind, die Menschen legal nach Österreich gebracht werden, wo auf jeden Fall damit zu rechnen ist, dass es keine Überfahrten mehr übers Mittelmeer gibt, wenn man konsequenterweise auch die illegale Migration wieder in das Verfahrenszentrum zurückbringt. Das ist sicherlich ein Ansatz, um hier ein Regulativ in dieser Frage hineinzubringen. Dann sieht man auch an den Reaktionen, an den teilweise doch verhaltenen Reaktionen auf europäischer Ebene, wie weit wir davon entfernt sind, diese Systeme umzusetzen. Und daher glaube ich und bin überzeugt davon, dass wir all jenes, was wir machen müssen, in Österreich machen müssen, aber immer vor dem Hintergedanke und immer auch mit dem Wissen, dass wir diese Maßnahmen schon in einen europäischen Kontext stellen müssen. Daher ist auch unser Vorstoß und unsere Zielrichtung jene, die sich jetzt im Februar fortsetzen wird, in einem gemeinsamen Treffen mit zentraleuropäischen Staaten, mit Balkanstaaten, hier wirklich unabhängig davon, was die Vorgabe aus Brüssel sein wird, sage ich auch ganz offen, dass wir Außengrenzschutz organisieren, dass wir wirklich praktisch bilateral, es geht nur im bilateralen Verhältnis, uns organisieren und definieren, welcher Staat kann welche Leistungen im Falle des Falles einbringen. Nicht so, dass es wieder passiert wie 2015, dass ein Staat, nämlich Mazedonien, damit konfrontiert ist, die Grenzsicherung vor Ort zu machen. Ich möchte in diesem Zusammenhang, weil es auch tagesaktuell ist, weil es auch gestern diskutiert wurde, auch diese Thematik der Obergrenzen kurz ansprechen. Ich glaube, das ist nicht nur, was ich jetzt im Vorhinein gesagt habe, im globalen Zusammenhang mit der Thematik Brüssel, mit den großen Themen. Es ist grundsätzlich ein Fehler der Politik, wenn wir glauben, wir können Lösungen anbieten, wir können schnell Zahlen nennen, wie es da 17.000 genannt worden ist, und wir können damit möglicherweise die Menschen beruhigen und in Wirklichkeit streuen wir ihnen nur Sand in die Augen. Das ist, glaube ich, ein falscher Zugang der Politik, den Menschen etwas zu signalisieren, wo heute schon gewusst wird, dass es nicht eingehalten werden kann. Ich glaube, dass wir alle angehalten sind, die Modelle auf den Tisch zu legen, speziell was die Obergrenze betrifft, die Handlungsweisen auf den Tisch zu legen, und das, was wir versprechen, das müssen wir auch einhalten. Wenn wir voriges Jahr definiert haben, eine Obergrenze gemeinsam mit Bund, Länder, Gemeinden, und auch in den Folgejahren, wenn wir in weiterer Folge in der Diskussion um diese Obergrenze im ersten Halbjahr des vorigen Jahres auch ein Regime auf Vorschlag des Innenministeriums gesetzlich parlamentarisch implementiert haben, dann müssen wir das, was wir der Bevölkerung versprochen haben, dann müssen wir aber auch das, was wir den Ländern versprochen haben, einhalten. Der Vorschlag, der jetzt am Tisch liegt, geht einen anderen Weg. Der Vorschlag, der jetzt am Tisch liegt, der sagt, okay, 17.000 soll unsere Grenze sein und impliziert aber schon in sich, dass all jene Menschen, die zu uns kommen, die darüber hinaus zu uns kommen, möglicherweise in die Grundversorgung kommen, möglicherweise in ein Verfahrenszentrum oder in ein Anhaltezentrum oder in ein Lager kommen. Es gibt verschiedenste Begriffe dafür. Das heißt, wir können dann und könnten dann sagen, als politische Vertreter nach außen hin, wir haben 17.000 Verfahren, wir haben das eingehalten, tatsächlich kommen vielleicht 40.000 oder 50.000. Was ist das für eine Politik, wenn ich heute auf der einen Seite der Bevölkerung was vor Augen führe und auf der anderen Seite ganz etwas anderes passiert? Das ist aus meiner Sicht eine Scheinobergrenze und das ist in weiterer Folge aus meiner Sicht, wird es auch von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden. Ich bin der Meinung, dass wir durchaus über die Frage der Obergrenze diskutieren können. Wenn wir das heute im europäischen Kontext, insbesondere auch im Vergleich zum letzten Jahr sehen, so haben wir 2016 36.000 Verfahren eröffnet. Hier waren die Antragszahlen, aber von diesen Antragszahlen 36.000 inhaltliche Verfahren eröffnet. Wenn ich heute nur vergleiche, ziehe nach Italien, 180.000 Ankünfte. Es wurde heute schon gesagt, 280.000 Ankünfte im Vergleichszeitraum voriges Jahr zu Deutschland. Wenn man das hochrechnet mit der Bevölkerungszahl, dann sehen wir, dass wir sehr hohe Zahlen haben, dass wir höchstwahrscheinlich im Verhältnis höhere Zahlen haben wie Italien oder Deutschland. Daher ist es berechtigt und richtig, über diese Zahlen zu diskutieren, von diesem Zugang her, vom Zugang der Veränderung der Migrationssituation, aber auch vom Zugang, wie viel an Integration schaffen wir. Das ist ja der wichtigste Faktor bei dieser Diskussion. Wie viel Integration, wie viele Menschen können wir tatsächlich integrieren? Und Integration bedeutet nicht nur, die Sprache zu erlernen, Integration bedeutet nicht nur, einen Arbeitsplatz zu haben, Integration bedeutet nicht nur, eine Wohnung zu haben, das sind alles wichtige Faktoren, aber Integration bedeutet auch, Teil der Gesellschaft zu sein, die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, zu akzeptieren. Diese Diskussion kann man durchaus führen, aber wenn wir eine Zahl nennen in Zukunft, dann erwarte ich mir auch von der Politik, dass diese Zahl dann eingehalten wird. Dass das auch dann die tatsächliche Zahl ist und da müssen auch Maßnahmen vorgeschlagen werden, wie wir diese Zahl einhalten. Eine Zahl zu nennen und dann durch die Hintertür vielleicht zehntausende Menschen mehr irgendwo unterzubringen, ohne ein Verfahren oder sonstiges und einfach warten zu lassen, dass sie bis Jahre später möglicherweise in diese Quote reinkommen, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und daher werden wir in dieser Frage sicherlich noch die eine oder andere Diskussion führen müssen. Summa summarum darf ich mich recht herzlich bedanken, darf mich bei den Diskutanten und auch für die Meinung recht herzlich bedanken. Ich glaube, es wird ein nicht nur für die Verteidigung, sondern generell ein sehr spannendes Jahr. Es wird ein herausforderndes Jahr. Und ich glaube, das Wichtigste für uns alle ist, nicht nur für den Moment zu handeln, sondern wirklich auch perspektivisch vorzudenken und schon einen Schritt weiter zu sein, wie andere glauben. Herzlichen Dank.